Danken. Dankbarkeit. Ein ganz wichtiges Thema, ein notwendiges Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Dankbar. Wir sind eine ganze Predigtreihe auf dieses Thema vorbereitet, beziehungsweise wir sind bei gestoßen, dass das ein notwendiges und wichtiges Thema ist. Wir haben schon zwei Themen hinter uns. Das dritte ist dieses merkwürdige Thema Danktank, was man nicht findet oder dann mit so einem Glasbehälter in anderer Form wiederfindet. Wir haben uns gehalten an dieses Büchlein, ein kleines Wort verändert ihr Leben, Anja und Martin Gundlach. Wir empfehlen es auch in den Hauskreisen, einfach mal durchzuschauen, durchzuarbeiten. Es sind eine ganze Reihe von sehr praktischen, hilfreichen Anregungen da drin. Nehmt es gerne und schaut euch mal das an. Danktank. Ich habe hier vorne ein wenig vorbereitet. Wenn man aus dem Urlaub kommt, heute ist ja wieder Ferien oder seit gestern oder vorgestern oder so, es ist ja der letzte Schultag gewesen, die Kinder haben Schulferien, einige von uns sind wieder in den Ferien, man kommt aus den Ferien zurück und der Danktank ist dann komplett voll oder relativ voll. Und das ist ja auch sicherlich der Sinn von Urlaub und von Freizeit, dass man wieder auftankt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt man nach Hause, und der Danktank ist voll und Montag ist und all das, was man sich so mitgebracht hat, aufgetankt hat. Wie sieht's bei euch aus? Dann kommt so eine Situation. Die Dinge laufen nicht so wie geplant. Die Kollegen fangen an zu nerven. Der Chef kommt und hat neue Vorgaben. Man kommt von der Arbeit nach Hause, die Kinder schreien, die Waschmaschine läuft über, auf dem Schreibtisch liegt ab Montag irgendeine merkwürdige Rechnung, die man nicht einordnen kann, aber bezahlen muss. Und dann geschieht Folgendes. Man hat den Eindruck, dass irgendjemand mit so einem Gerät kommt, unser Alltag. Ein Bild für das, was geschieht und es läuft und der Montag ist vorbei und der Dienstag und der Mittwoch und die erste Woche. Ihr könnt euch vorstellen, was mit diesem Bild gemeint ist. Natürlich. Diese Flasche wird unweigerlich leer laufen. Natürlich wird die leer laufen. Und das ist so. Das ist natürlich wie beim Autofahren auch. Das ist jetzt nur so ein Wassertank. Das läuft nicht aus oder läuft das schon irgendwo hin? Es ist ganz natürlich. Natürlich, bei einem hätte ich jetzt einen Benzintank und ein kleines Auto und das würde vor sich hinfahren. Das Auto ist so konstruiert, dass dieser Tank, wenn es denn Benzin wäre oder Diesel oder was auch immer, dass der Tank natürlich so konstruiert ist, dass er leer läuft, denn der Motor soll ja laufen. Natürlich. Das gehört zu unserem Alltag, dass wir natürlich mit dem, was wir im Urlaub aufgetankt haben, dann auch unseren Alltag gestalten. Es ist nicht nur negativ, dass irgendetwas uns wegläuft oder irgendwas uns abhanden kommt, sondern es ist ja der Motor, der für unseren Alltag da ist. Um ein ganzes Jahr, um zwei Monate, drei Monate, ein ganzes Jahr zu überdauern, wird man irgendwann Folgendes machen müssen. Natürlich wird man wieder irgendwo eine Möglichkeit suchen und suchen müssen, den zu füllen. Entweder man brennt leer oder läuft aus oder wie auch immer man das formuliert, und man hat den Eindruck, Alltag ist etwas, wo ich schon auch meine Federn lasse, natürlich. Und ich brauche diese Situation, wo ich dann mich wieder neu füllen lasse, wie denn sonst? Und man fährt vielleicht wieder in den Urlaub oder was auch immer du dann machst. Und man geht wieder in den Alltag. Und man kann das auch nicht verhindern. Wir sind ja auch so konstruiert. Wer jetzt gleich auf Klo musste. Das ist der erste Teil der Predigt. Der zweite Teil der Predigt hat mit diesem äußeren Gefäß zu tun. Wie weit wird wohl jetzt diese Flasche leer laufen, wenn ich sie in diesem Behälter habe? Es ist eine Frage nach dem geistlichen Grundwasserspiegel, nach dem Grundwasserspiegel einer Gemeinschaft, in der ich dazugehöre, zu der ich dazugehöre. Der zweite Teil der Predigt. Es gibt die Situation, wo wir uns Löcher einfangen, und das ist ganz normal. Das gehört zu unserem Alltag dazu. Das ist nicht böse, das ist nicht schlimm, das ist so. Unser Tank läuft leer. Und dann gibt es sehr wohl diese Erfahrung, ich muss auftanken, ich muss nachfüllen. Und dann gibt es die Erfahrung, dass ich nur so weit leer laufe, wie ich in einer Gemeinschaft zu Hause bin, die mich dann auch hält und trägt. Wenn ihr wollt, können wir hier die Predigt zu Ende machen oder noch ein paar Worte finden. Unsere Realität, das ist nicht angeboren. Ich hatte gesagt in den Predigten vorher, dass wir uns entscheiden müssen, dass zu dieser Situation, dass ich möchte, dass mein Leben aus Dank und mit Dank geprägt ist, dass ich mich dazu entscheiden muss, dass das ein Arbeitsprozess ist, dass es ein Wachstum ist, dass es ein Hinwachsen ist in so eine Situation. Das geschieht nicht normal. Das geschieht nicht angeboren. Angeboren ist uns die Faszination des Defekten. Wir kümmern uns um die Dinge, die kaputt sind. Das gehört auch ganz normal zum Leben dazu, dass wir uns kümmern um die Sachen, die kaputt sind. Niemand wird gerufen zu einer heilen Schranktür, um zu bewundern, dass sie gut funktioniert. Das macht man, wenn man sie aufstellt. Wunderbar, funktioniert die Tür, aber mehr nicht. Wenn irgendetwas kaputt ist, dann werden wir gerufen, dann soll repariert werden, dann müssen wir uns drum kümmern, woran liegt es? All diese Dinge. Das heißt, unser normales Leben ist so geprägt, dass wir von dem Negativen, na, nicht angezogen werden, aber zumindest es ist unsere Aufmerksamkeit auf das Negative gerichtet. Das Positive läuft ja, brauchst dich nicht drum kümmern, zur Seite. Das heißt, wenn unsere Seele auf diese Art und Weise vom Negativen geprägt ist, vom Negativen fasziniert ist, müssen wir uns entscheiden, dass auch die andere Hälfte unseres Lebens ihre Wahrheit hat in meinem Leben. Das andere ist ja auch wahr, das ist ja auch mein Leben. Es gibt genügend Dinge, die gut funktionieren. Und dass ich lernen soll und darf und vielleicht sogar muss, dass meine Seele nicht unfair mit dem Leben umgeht oder das Leben mit der eigenen Seele nicht unfair umgehen darf. Die andere Seite gehört als Wahrheit mit dazu. Unser Leben besteht nicht nur aus den defekten Dingen. Das heißt, wir müssen uns auf eine Reise machen. Das heißt, wir müssen lernen, auch die andere Seite unseres Lebens wahrzunehmen. Auf jeden Fall. Dazu gehört natürlich auch, dass wir wahrnehmen, dass in unserem Leben Löcher entstehen. Wenn wir uns dazu entschlossen haben, wenn es Situationen gegeben hat im Urlaub, wo wir aufgetankt haben, in einer Gebetsgemeinschaft, wo wir gesegnet worden sind und gespürt haben, dass Gott sich uns offenbart hat, zu uns gesprochen hat, uns neu mit Kraft gefüllt hat, dann kommt der Alltag unweigerlich dazu und wir haben manchmal den Eindruck, da kommt jemand und sticht mit irgendeinem Dorn mitten hinein, und es läuft wieder leer. Wir laufen leer. Und es gibt viele Situationen in deinem, in meinem Leben, da könnten wir sehr wohl bezeichnen, wie das wohl aussieht und wie das bisher ausgesehen hat. Man muss dann den Deckel aufschrauben. Man muss dann den Deckel aufschrauben. Das heißt, sich herausnehmen aus dieser Situation und neu auffüllen lassen. Das ist nichts Schlimmes. Das hat nichts damit zu tun, dass du ein Schwächling wärst oder dass du irgendwie unfähig wärst. Diese Situation gehört dazu. So sind wir gebaut. Wir sind sicherlich an manchen Stellen auch so eine Art Benzintank, mit dem ein Motor läuft. Unser Alltag lebt von dem, dass wir uns aktiv dem Alltag zuwenden. Das heißt, wir laufen leer, wir brennen manchmal aus. Und dann gehört es ganz natürlich dazu, dass wir uns Situationen suchen, wo wir wieder aufgefangen werden, wo wir wieder aufgefüllt werden, wo wir sozusagen den Deckel bei uns aufschrauben und uns neu füllen lassen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlimm. Das hat nicht damit zu tun, dass du ein Schwächling wärst oder so irgendetwas. Wir müssen Abstand gewinnen zu dem, was in unserem Leben sowieso geschieht. Arbeiten und schaffen, produktiv sein, ist nur ein Teil unseres Lebens, auch wenn unsere ganze Gesellschaft zurzeit sehr auf dieser Seite einseitig ist. Mein Leben zählt nur, wenn ich viel schaffe, wenn ich permanent vor mich hinarbeite und wir vergessen, dass wir keine Roboter oder Computer oder so irgendetwas sind, dass wir keine Maschinen sind, denen man vielleicht auch ein Stückchen Öl zuteil werden lassen muss, aber dann laufen sie und laufen sie und laufen sie, ohne dass irgendwas passiert. Nein, wir sind anders geprägt. Gott hat uns tatsächlich anders geschaffen. Das heißt, wir brauchen diese Momente, wo wir uns zurücknehmen. Wo zu dem, dass wir im Lebensalltag stehen, genügend Gegengewichte da sind. Wo wir Momente haben, wo wir uns zur Seite nehmen, Pause machen und diese Pause auch nicht dazu nutzen, dass wir jetzt andere Sachen erledigen. Die Sachen nämlich, die gestern und vorgestern liegen geblieben sind, sondern wo wir uns wirklich mal zur Seite nehmen. Fatal finde ich es immer, wenn dann die Ferien oder der Urlaub dazu genutzt wird, auf andere Art und Weise Stress zu machen. Nein, so sind wir nicht geschaffen. Deine Seele ist nicht permanent dazu da, immer nur irgendetwas zu produzieren. Und wenn es dann von einer alten Kirche zur nächsten ist, irgendein Kulturstress oder was auch immer man dann für einen Stress im Urlaub auch machen könnte. Stille. In die Stille hinein. In die Stille, in die Ruhe hineinfinden. Einmal diese Stille aushalten, sich zur Seite nehmen. Die Tücken der Stille sind sicherlich, dass dann manche Dinge auftauchen in meiner Seele, die ich vielleicht durch Arbeit und Hektik überdeckt habe. Und auch diesen Prozess in unserer Seele kennen wir. Dass wir durch Arbeit, Beschäftigung, all der hinüberlügen will ich nicht sagen, aber es überdecken, dass da irgend noch was wäre. Und in der Stille, die Tücken der Stille sind natürlich, dass da solche Sachen auftauchen und mir dann neu bewusst werden. Aber mal Hand auf Herz, ist das negativ oder ist das nicht positiv? Dass da die Dinge, die unverarbeitet in meiner Seele sind, dann anklopfen. Ist das nicht sinnvoll, diese Dinge dann zu behandeln und zu klären, wie auch immer das zu klären wäre? Angst vor der Stille? Ja, wenn Dinge auftauchen, die ich nicht verarbeiten will. Ja, sicher, das kann ich nachvollziehen. Aber sinnvoll ist es nicht. Stille. Tücken der Stille, ja. Aber die Chance, in der Ruhe und in der Stille einmal neu aufzutanken, sich neu füllen zu lassen bei einem Spaziergang. Einen Moment zu haben, wo man Abstand gewinnt. Wir benötigen Orte der Ruhe. Dankeschön. Wir benötigen Orte der Ruhe, Rückzug. Jeder wird sicherlich seine eigene Art finden müssen, sich mal auszuklinken. Und ob es dann im Garten ist, wo ich dann vielleicht ein wenig Unkraut zupfe, keine Hektik, keine Gartenarbeit in dem Sinne machen. Aber wo ich mich hinsetze und den Garten genieße. Zeiten, wo ich ausklinge, wo meine Seele einfach mal durchhängen darf. Und das ist nichts Schlimmes. Es gibt genügend Lücken im Alltag, wo ich mich dann einmal diesen Lücken auch hingeben kann, mich ausruhen kann. Das kann auch am Arbeitsplatz geschehen. Als ich damals in der Tischlerei war und dann der Chef, der Meister nach Hause gefahren ist zum Mittagessen und der Geselle auch nach Hause gegangen ist, hatte ich die Werkstatt für mich alleine. Das sind Lücken im Alltag, eine halbe Stunde gewesen, wo ich natürlich mein Butterbrot gegessen habe und meinen Apfel oder Tomate oder was auch immer ich dann mitgenommen habe. Ausspannen, kein Stress. Der Chef steht nicht hinter dir, sondern diese Zeit gehört dir. Stille und Pause. Man kann diese Pause natürlich füllen, auch mit Bibellese. Das war für mich damals eine große Kraftquelle, in dieser halben Stunde wirklich Bibel zu lesen. Ich bin durch die Bibel durchgekommen. Das geht, ruckzuck. Nicht um es leisten zu müssen, aber um zu spüren, dass dieser Teil meines Lebens plötzlich so gefüllt ist und mir Kraft gegeben hat, eine neue Ausrichtung. Die Arbeit regiert nicht mein Leben. Es gibt noch etwas anderes. Was für eine wichtige Erfahrung. Und wenn du so einen Chef, so einen Choleriker wie ich gehabt hast, hat der eine oder andere so einen Chef, dann ist diese halbe Stunde wichtig. Und festzustellen, in der Bibel zu lesen, dass Gott mein Herr ist und nicht der Chef. Jesus ist dein Herr. Gott ist mein Herr. Er hat mich geschaffen. Eine ganz wichtige Erfahrung. Das ist ein wichtiges Gegengewicht. Je schärfer dein Chef Worte findet, um dir zu sagen, dass du der größte Trottel der Mannschaft bist. Wenn du dieses Gegengewicht nicht hast oder nicht suchst, wird dein Leben einseitig, wird deine Seele schief und krumm. Es biegt sich und irgendwann bist du verbogen. Und wenn man dann abknickt, was wird dann? Lücken im Alltag. Eine größere Auszeit, bewusst zu planen, einen Tag der Stille oder ein ganzes Wochenende, Tage im Einkehrzentrum oder einen Abschnitt im Urlaub, wo ich sage, ich nehme mir jetzt mal Zeit, wirklich im Wort Gottes oder in einem Buch, einem Andachtsbuch zu lesen, mich da hineinzugeben. Eine ganz schöne, eine ganz wichtige Erfahrung. Wichtig ist immer auch zu sehen, wie Jesus mit diesen Dingen umgeht. Markus 1, 35. Am nächsten Morgen ging Jesus alleine an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Doch er entgegnete, lass uns weitergehen, auch in die umliegenden Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Es ist wichtig wahrzunehmen und häufig finden wir das in den Evangelien, diese Bemerkung, dass Jesus sich zurücknimmt, dass Jesus sich alleine an einen einsamen Ort begibt. Er lässt die Jünger schon mal irgendwo hinfahren über den See oder an andere Stellen oder so. Er nimmt sich zurück, geht auf einen Berg oder geht an die Seite und betet, nimmt sich diese Zeit, um neu den Kontakt mit Gott, dem Vater, zu finden und zu hören, was Gott will. Ich kenne diese Situation nur zu gut. Helmut, was machst du eigentlich da? Wir sind häufig in irgendwelchen Behörden gewesen und hatten dann Fenster und Türen zu reparieren. Und wenn irgendwo eine Tür oder ein Fenster klemmt und es ging nicht so, Helmut, was machst du denn da? Bist du denn noch nicht mit dieser Tür fertig? Wie, das funktioniert nicht? Dann nimmt man den Hammer, bang, und dann funktioniert's wieder. Siehst du, pack deine Sachen, feg hier kurz auf, geh zum nächsten Zimmer und reparier dort die Tür. Was machst du denn hier? Unsere Firma bestand aus einem Chef, einem Gesellen und dem Lehrling, das war ich. Ich war sozusagen die unterste Kette da, unterste Position der Nahrungskette. Natürlich war ich dann der Blitzableiter. Was machst du denn hier? Manches konnte ich nicht gut, noch nicht gut. Irgendwie so muss Petrus auf Jesus zugekommen sein. Was machst du denn hier? Alle warten auf dich. Es ist doch genügend Arbeit, da warten Leute, die sind krank und die sind belastet und besessen, die wollen jetzt was von dir und du sitzt hier. Was machst du denn hier? Nimm deine Sachen, feg hier schnell auf und geh zur nächsten Tür, sie zu reparieren. Wenn man in so einer Situation begegnet und dann nicht im Gebet gehört hat, dass Gott mein Herr ist, wird der Chef schnell zum Herrn. In diesem Fall der Jünger. Über den Meister. Die Arbeit wird der Herr. Wenn du nicht genügend Räume, Gegengewichte findest, Räume der Ruhe, wird die Arbeit schnell zum Herrn. Helmut, was machst du denn hier? Das bezahlt mir doch keiner, was du da machst. Dann nimmst du den Hammer und bang und sieh, so funktioniert. Wie oft hat der Chef das bei mir gemacht? Räume finden in diesem Anspruch. Natürlich verdiene ich mein Brot und meinen Lohn und sowas. Wir haben damals noch Lohntüten gekriegt, das glaubt ja keiner mehr. Das war so. Er war derjenige, der mir meinen Lohn und Brot auszahlte. Natürlich. Der Chef ist derjenige, der, von dem ich abhängig bin. Und wenn er sagt, mach das, dann habe ich das zu machen. Und wenn er sagt, jetzt mach aber, nimm Hammer und hau und jetzt geh aber. Aber in der Stille vorher gehört zu haben, dass Gott mein Herr ist und nicht er, ist eine ganz wichtige Sache. Sonst komme ich mit diesem Stress, mit dieser inneren Spannung nach Hause und dann zeige ich dort, wer der Herr ist. Und wenn ich dann vorher nicht gehört habe, dass Jesus mein Herr, unser Herr in der Familie ist, dann plustere ich mich vielleicht dann zu Hause auf und werde dort der Herr. Wollen wir doch mal sehen, wer hier zu Hause bei uns die Hosen anhat. Räume der Stille. Die Abhängigkeit von Gott wahrnehmen und akzeptieren und ihm danken, dass er mir meine Arbeit gegeben hat. Und unser Chef hat uns manchmal Tage einfach so freigegeben, gerade zur Erntedank, wenn es ans Schlachten ging, und hat eine riesige Schlachterplatte bestellt. Es ist schön, so einen Chef zu haben. Und dann in dem Moment, wo man weiß, er steht manchmal mit dem Hammer hinter dir, und wenn wir am Freitagnachmittag manche Sachen nicht zu Ende gekriegt haben, oft war ich ja mit dem Gesellen unterwegs und wir haben bestimmte Arbeiten nicht zu Ende gekriegt, mussten montags noch mal hin. Was habt ihr denn da gemacht? Wieso hat denn das so lange? Manchmal hat sich der Magen verknotet. Jetzt geht Montagmorgen, jetzt müssen wir ihm sagen. Aber wenn er dann so den ganzen Tag uns freigegeben hat, Kasten Bier hingestellt hat, Schlachterplatte, so viel konntest du gar nicht essen. Herr, ich bin dankbar für diesen Chef. Er ist ein Choleriker, aber er ist von Herzen gut. Ich preise dich für diesen Mann. Und ich habe viel gelernt. Und das eine ist Wahrheit und das andere ist Wahrheit. Und wenn ich nicht den Maßstab bei Jesus finde, dann vertue ich mich in meinem Alltag. Dann werden falsche Leute zum Herrn. Und wenn es Petrus ist, der sagt, Herr, wo bist du denn? Alle warten auf dich. Kranke gibt's en masse. Fang an, heil sie. Jesus sagt dann, du, Petrus, Gott hat gesagt, wir müssen auch die anderen Städte, nicht nur hier, Kapernaum, fühle ich mich zwar sehr wohl, da ist ja auch deine Mutter und Schwiegermutter und all deine Verwandtschaft und so, aber eigentlich müsste ich die anderen Städte auch noch. Lasst uns woanders hingehen. Arbeit bleibt Arbeit. Die müssen es auch noch hören. Das kann man nur aus der Stille hören, was Gott mir zu sagen hat. Und dann auch denjenigen, der Herr sein möchte in meinem Leben, damit konfrontieren. Du, da ist noch was anderes. Gott hat mir aufs Herz gelegt, jetzt muss es verändert werden. Eine wichtige Sache, das kannst du nicht, das hast du diese Kraft nicht, wenn du nicht von Gott neu ausgerichtet bist. Stille ist nicht nur die Ruhe. Psalm 65, Vers 2 sagt, dich lobt man in der Stille. Wenn man diese Dinge klargekriegt hat, wenn man neu bei Gott gehört hat, wo es längs geht, wenn man spürt und merkt, dass Gott mich führt, fängt man an, ins Danken hineinzukommen, ins Loben hineinzukommen. Stille hat dann irgendwann mit diesem Dank zu tun, dass ich weiß, dass Gott ein guter Herr ist. Dass er ein guter Herr ist. Große Auszeit, kleine Auszeit. Der Feind des Dankens ist das Vergessen. Der Psalm 103 hatte das zum Inhalt. Wir wollen ihn gleich nochmal lesen. Den Danktank füllt man, wenn man in die Stille geht. Und dieses Bild, die Flasche ist nur so weit ausgelaufen, wie drumherum die Gemeinschaft es zulässt. Gemeinschaft füllt mich. Wenn wir gemeinsam zu Gott kommen, ich laufe tatsächlich nur so weit leer, wie um mich herum nichts ist. Ein ganz wichtiges Bild. Wozu muss ich in die Kirche gehen? Ich kann doch auch im Wald Gott anbeten. Ja, na klar. Aber zusammen in einem Hauskreis oder in einer Gemeinde Gott zu loben und zu hören, was der andere als Zeugnis vom Handeln Gottes sagen kann, ist ein ganz wichtiges Ding, um das Vergessen bei mir zu reduzieren zu lassen. Dass ich die Dinge, an denen Gott an mir und an ihm oder ihr gehandelt hat, zu hören und nicht zu vergessen. Und wenn ich die Dinge aus meinem Alltag, in denen Gott gehandelt hat, bei mir vergessen habe, dann kann ich vielleicht hören, was Gott bei dem anderen getan hat. Und sozusagen mein Danktank an dieser Stelle neu auffüllen lassen. Schaut euch die Flasche an. Sie läuft nur so weit leer, wie drumherum die Gemeinschaft es zulässt. Oder wie du deine Flasche, oder du als Flasche, in den Bereich der Gemeinde hineinkommst. Man kann natürlich auch im Wald Gott loben, na selbstverständlich. Und manchem ist es sicherlich näher, mehr die Stille vor Gott zu suchen, weil man selber ein introvertierter Typ ist. Das mag wohl sein. Aber in der Gemeinschaft hat Gott einen besonderen Segen gegeben. Vergiss das nicht. Dem anderen, der vielleicht immer die Gemeinschaft sucht und immer Leute um sich herum braucht, dem müsste man vielleicht sagen, nimm dich mal als Flasche raus und lass dich mal direkt von Gott füllen. Dem müsste man wahrscheinlich eher diesen Part sagen und sagen, nimm dich mal ganz raus, such nicht immer die anderen Leute, sei mal ganz alleine du und Gott. Und lass ihn mal reden und nur zu dir. Beides gehört zusammen. Der Deckel oben ist ab und das Loch von unten ist offen. Es gehört zusammen. Gemeinschaft, eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr die nächste Folie mal auflegt. Wir benötigen Beziehung, wir benötigen Gemeinschaft. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wie viele Worte im Neuen und im Alten Testament gehen in diese Richtung? Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er wird uns in der Bibel vorgestellt als ein trinitarischer Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und die sind untereinander in Beziehung. Gott selber ist ein Gott der Gemeinschaft. Die Bibel stellt ihn uns als mehr vor. Sicherlich auch, um die Größe Gottes damit darzustellen. Aber wenn die Bibel sagt, ich bin Ebenbild Gottes, dann heißt das auch, ich bin in mir als Gemeinschaftsmensch, als Teil von Gemeinschaft geschaffen. Nicht nur einer alleine vor Gott. Gemeinsam beten in einer Gruppe, in einer Zweierbeziehung. Sich ausrichten auf Gott. Ganz neu inspirierend zu hören, was der andere von Gott zu sagen hat. Und wenn dein eigener Horizont unter der Wasseroberfläche ist, dann nimm den Horizont der anderen und lass dich neu ausrichten auf das, was Gott tut. Gemeinsam singen. Manchmal fehlen einem die Worte, um Gott zu loben. Ah ja, das ist. Das Lied ist eine feste Form. Das Lied ist eine feste Form. Die Melodie, wenn sie mir bekannt ist, sie kann mich und meine Seele mitnehmen in die Gegenwart Gottes. Eine feste Form ist immer dann eine Hilfe, wenn ich selber nicht weiß, wie soll ich Gott loben, wie soll ich ihm entgegengehen. Wenn meine eigenen Worte leer scheinen, wenn meine eigenen Worte ausgehen. Eine feste Form, eine gebundene Form, gesungene Liedverse, gesungene Bibelverse. Als Pastorenschaft waren wir einige Male im Kloster. Wir hatten dann das eine oder andere Mal einen der Klosterbrüder dabei, die uns so ein wenig die katholische Liturgie erklärt haben. Warum das vorher und das danach und dies und jenes und all diese Dinge. Und dann sind wir auch mit den Klosterbrüdern in den Gottesdienst gegangen. Es ist für uns, für mich als Freikirchler etwas Fremdes. Gregorianische Gesänge. Man kommt, man steht auf, man setzt sich, es wird gesungen, es wird manches versteht man nicht. Und auf der anderen Seite ist es etwas der Geborgenheit. Man kann sich fallen lassen, Vater unser. Man kann sich fallen lassen in einen Text, wenn man selber nicht weiß, wie man Gott loben kann, weil einem überhaupt nicht zum Lob zumute ist. Einen gebundenen Text, in einem Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie hilfreich ist es, mit anderen zusammen zu beten, zu singen, Gott zu loben, sich fallen zu lassen in die Freude der anderen, in das Lob der anderen. Gemeinsam handeln. Hauskreise können etwas bewegen. Wenn man einen Umzug macht, einen Umzug gestaltet, die Dankbarkeit dessen, dem man geholfen hat, färbt auf den doppelt und dreifach ab, der mitgeholfen hat. Zu sehen, wie jemand sich fröhlich darüber bedankt, ist etwas, von dem meine Seele sich ernährt. Gemeinsam handeln, gemeinsam etwas verändern, gemeinsam etwas bewegen. Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger Teil. Gemeinsam feiern. Das Kirchenjahr mit seinen Feiertagen ist so eine Möglichkeit, sich hineinfallen zu lassen im Kirchenjahr, in den kirchlichen Feiertagen. Sie sind ausgerichtet an den Heilstaten Gottes, sei es jetzt im jüdischen Kalender, sei es jetzt im christlichen Kalender. Von Erntedank über Advent, Weihnachten bis hin Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, all diese Dinge. Sich hineinnehmen zu lassen in den kirchlichen Feiertag, miteinander als Christenheit, als Hauskreis, als Gemeinde teilzunehmen an dem, was Christus an uns getan hat. das nicht nur als Feiertag nehmen, wo man dann noch zusätzlich in Urlaub fahren kann, den man noch zusätzlich irgendwo Hektik machen kann, sondern diese Feiertage miteinander feiern. Pfingsten ist nicht nur der Tag, wo man grillt, sondern da ist Ausgießung des Heiligen Geistes. Danke, Herr, für den Geist, den du mir geschenkt hast, die Kraft, die ich an dieser und an dieser und an jener Stelle wahrgenommen habe, die du mir gegeben hast, seitdem du den Geist Gottes ausgegossen hast. Nimm die kirchlichen Feiertage nicht nur als eine Möglichkeit, noch zusätzlich Urlaub zu machen, sondern nimm sie als Feiertag vor Gott. Das zu feiern, was Gott an uns als Christen getan hat. Nimm es nicht als einen Tag, wo du nur zusätzlich deinen Garten aufräumen kannst oder dein Auto waschen oder die Garage aufräumen oder was auch immer, sondern nimm es als eine Möglichkeit, dich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Der Psalm 103, wenn man diesen mit diesem Hintergrund liest, wird einem das deutlich. Die Psalmen, das Lied- und Gebetbuch des Alten Testaments, wenn ihr diese letzte Folie nochmal auflegt. Da steht zwar, lobe den Herrn meine Seele, aber das ist ein Lob der ganzen Gemeinde. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, das ist ein Gebet eines Einzelnen, aber gesprochen in Gemeinschaft. Wenn man dann den Psalm weiterliest, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Es ist gebetet in einer Gemeinschaft, die mich mitnimmt in die Gegenwart Gottes. Nimm das wahr und nimm das ernst, dass Gott uns diese Möglichkeiten schenkt. Und wenn deine eigenen Worte nicht mehr ausreichen für den Dank und für das Lob, dann danke und lob Gott in Gemeinschaft. Dann suche ganz bewusst deine Gemeinde, deinen Hauskreis auf. Und wenn du keinen Hauskreis hast, dann frag nach, wo gibt es einen Hauskreis, in dem ich zu Hause sein kann, geistlich zu Hause sein kann, wo ich dann auch mal Dinge sagen kann, die man sonst in größerer Gemeinschaft nicht sagt, aber wo man in einem kleineren Kreis dafür betet und darüber dankbar wird. Nimm das ernst, und nimm das wahr. Lasst uns miteinander beten und Gott loben und Gott preisen für die Möglichkeit, uns bei ihm neu füllen zu lassen und das auch in Gemeinschaft zu tun. Wer betet mit uns? Herr Jesus, du weißt, wie oft wir in unserem Leben auf irgendwelchen heißen Kohlen sitzen, weil wir das so gewohnt sind, immer nur Hektik zu leben. Alles auszukaufen, alles zu erleben, alles mitzunehmen, alles zu tun, zu machen, zu sehen, zu hören. Herr, du weißt, wie schwer es uns fällt, Stille zu halten in deiner Gegenwart, ruhig zu sein, abzuschalten, uns von dir füllen zu lassen, weil so viel anderes in uns ist. Wir sagen dir Dank dafür, dass du die Quelle bist. Und wir sagen dir Dank, Herr, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wir sagen dir Dank, Herr, dass Israel das wahrgenommen hat und gebetet hat und gesehen hat und erlebt hat. Hab Dank, Herr, dass auch unser Glaube daran sich aufrichten kann. Und wir preisen dich, Herr, für das, was du für uns getan hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Schenk, Herr, dass wir unser Leben nicht wegwerfen, schenkt, dass wir unser Leben nicht kaputt machen. Wir sagen dir Dank, Herr, für den Wert, den du uns damit zeigst. Wir ehren dich, wir preisen dich. Wir wollen uns versammeln, Herr, um dir Dank zu sagen. Amen.